Nein, das ist ja eine Anekdote, über die man schmunzeln kann, aber eigentlich war es ja eine sehr, sehr gefährliche Arbeit, die du da gemacht hast. Du bist dann ja auch verhaftet worden, bist entkommen, da kannst du vielleicht kurzes dazu was sagen, und bist dann, nachdem du entkommen bist, sofort wieder im Widerstand.
Ach
wie,
ja.
Wie bist du wie eigentlich da mit der Angst umgegangen?
Ne? Ja, Angst habe ich gehabt. Angst haben wir alle gehabt. Das
ist ja völlig anders als heute.
Ja.
Was machst du da, um dich auch wieder zu motivieren, also, dir klarzumachen, du gehst zurück?
Eines ist sagen, wir waren alle keine Helden, wollten auch keine Helden sein. Im Gegenteil, wir waren eher Anti-Helden. Also ist viel Angst. War oft eine Situation, meine Frau ihre Situation mal erzählt, wo sie immer geglaubt hat. Also wir haben viel Ängstsame ausgestanden. Aber man konnte nicht nur in Angst leben, das wäre ja nicht denkbar gewesen. Das wohl nicht. Aber Angst ist was Natürliches, ne? Denn Angst ist so ein Warnsignal. Man muss schon Angst, der Mensch, so, ja, das ist im Grunde genommen, wie gewarnt, er muss aufpassen, ne? Das ist mal so, ne? Und wenn man vom Mut spricht, wir haben mal so viel Mut gehabt, dann muss man mal sagen, eigentlich, der ganze Mut besteht darin, seine Angst zu überwinden. Das ist das Eigentliche. Wie man seine eigenen Ängste überwindet, das ist immer die Frage, ne? Und als ich verhaftet wurde, wusste ich, das ist das Ende. Denn die wussten zu viel über mich schon. Denn vor mir sind 40 andere verhaftet worden. Ich kam dann in eine Kettenverhaftung rein. Ich will die Einzelheiten, also so ausführlich sein wird, so detailliert, wie ich dann reingekommen bin. Jedenfalls.
Du warst in Lyon vielleicht noch. Du bist in Lyon verhaftet worden, oder?
Ich bin in Dijon.
In Dijon
verhaftet worden. Da habe ich mit jemandem zusammengearbeitet, die Partisanen mir übergeben hatten, der ja einige Zeit lang bei den Partisanen war, der angeblich Deserteur sei, ein Elsässer. Ne? Und das muss ich sagen, als ich mit ihm zu tun hatte, er bot mir erst gleich seinen Dienstrevolver an, den er mitgenommen hatte. Er gefiel mir irgendwie nicht, aber man kann sich ja irren. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm einen Treff hatte, war eine Beschattung da. Wisst ihr, was das ist, eine Beschattung? Ne? Nicht für jemanden, ja, wer der beobachtet, wer der verfolgt. Ne? Und schmeckte das in Deutsche. In jedem Treff, den ich mit ihm hatte, der war ja immer nicht derselbe Treff, an anderen Tag, an anderen Ort, war immer die Beschattung da. Da war für mich Glas und Spitzel. Denn wie konnten die wissen, wo ich immer bin? Ne? Für mich war es klar. Da habe ich beim nächsten Zusammenkunft mit meinen Partisanen gesagt, wir haben einen Spitzel unter uns, wir müssen uns sofort, so schnell wie möglich ihm entledigen. Ja. Und dem Abend, als es darum ging, ihn zu entledigen, hatte ich wieder sein Treffen mit ihm und die Beschattung war da. Aber ich musste ihm jetzt die Partisanen übergeben, was ich unter dem Begriff jetzt meine, entledigen. Ne? Also bleibt nichts anderes übrig. In einer solchen Situation, wo die anderen gefährdet sind, bleibt nichts anderes übrig. Beschattung war da, aber ich konnte die Beschattung ja nicht dorthin bringen. Die musste ich erst loswerden. Nun war das so, Dijon, wer Dijon kennt, eine wunderschöne, prachtvolle Stadt mit kleinen, verwickelten Gässchen, engen Gässchen und so weiter. Ne? Und den habe ich durch die Gässchen gejagt, ein Vorwand, wir müssen uns beeilen, sonst wird es zu spät, von einer Enkel zu einem anderen, bis ich die Beschattung los hatte. Da war ich überzeugt, sie sind weg. Na, die hatten damals noch nicht diese Handy und moderne Geschichten, die uns gar nicht heute so einfach gewesen wäre, wo sie kommunizieren können. Jedenfalls, ich konnte ihn dorthin bringen, wo ich ihn hinzubringen hatte, und war auf den nächsten Tag in dieser Nacht, das war zufällig geplant, auf dem Weg nach Paris zu meiner zentralen Leitung. Und als ich in Paris war, ist mir gesagt worden, nach einem Tag in Paris, es hat bei euch in dieser Nacht Massenverhaftungen gegeben, etwa 40 sind verhaftet worden, die haben aufgeräumt und dann hat sich das bestätigt, da haben sie zugeschlagen. Haben sie gemerkt, der ist entlarvt worden, nicht? Haben sie zugeschlagen, haben alle Stützpunkte, die sie bei den Partisanen hatten, schon in den Händen gehabt und die haben sie verhaftet. Ne? Da wurde mir gesagt, du gehst jetzt nicht mehr zurück, du bist jetzt sehr gefährdet und wie das so ist, du kommst in ein ganz anderes Gebiet. Man tauscht dann einfach die Leute aus. Ne? Das war für mich ganz klar. Da habe ich folgende Dummheit gemacht, gesagt, ich gehe nur ein einziges Mal zurück in mein Arbeitszimmer. An mein Arbeitszimmer sind sie nicht rangekommen, um mir mein Unterlagen, mein Arbeitsmaterial, das wichtigste Arbeitsmaterial für mich war die Schreibmaschine und einige anderen Unterlagen, ohne die ich, ging ja immer darum, Flugblätter und so weiter herzustellen. Da gehe ich hin, hole es dann und verschwinde und gehe dann in ein anderes Gebiet. Ich mache die Dummheit, fahre hin, schleiche mich an das Haus, eine Etage hoch, ich sehe nichts Verdächtiges, schließe die Tür auf. Das war ungefähr 10 Tage nach der Verhaftung, ungefähr 10 oder 12 Tage war es gewesen. Schließe die Tür auf, mal in dieses Zimmer, und dann stürzten sich 2 auf mich und bin angekettet. Und haben Tag und Nacht auf mich gewartet. Dann haben sie mir auch gesagt, warum sie gewartet haben, weil ich für sie der eigentliche wichtigste Mann bin, auf den sie gewartet haben. Sie haben in der Vernehmung, ich habe es nicht bestritten, ich habe es nicht bestätigt, ich habe es auch nicht bestritten, ich sei der führende Chef der ganzen Widerstandsbewegung. Man sieht, die Widerstandsbewegung damals, die haben die Eisenbahnzüge entgleist, die haben die Knallschleusen gesprengt, die haben die Konvois überfallen, es hat immer viele Tote gegeben, ne? Und es ist ganz klar, ich war der Chef. Es war einfach. Da kann ich mir vorstellen, was mir blüht. Wenn sie den Chef in den Händen hatten, dann hat sich das später als mein Glück erwiesen. Denn offenbar haben sie dann eine Anweisung gegeben, mich nicht gleich, wie sie es bei anderen gemacht haben, Tod zu Tode zu foltern, sondern mich so zu foltern, dass ich noch am Leben bleibe, weil ich für sie so wichtig bin. Denn wenn ich der Chef bin, ja, ich habe es einfach an Glauben gelassen, da habe ich den Kontakt mit der zentralen Leitung, dann haben sie die Chance, wenn sie mich zum Sprechen bringen, die zentrale Leitung aufzuholen. Und der erste, mit der er mich vernommen hat, war ein General. Der kommandierende General dieser Region, was ja ungewöhnlich war, der kam rein und sagte zu mir, es ging ja erstmal ganz höflich zu, bei der ersten Vernehmung, nicht immer noch in der Hoffnung, dass sie mich da umkriegen, sagt zu mir, also wenn ich alles rede, was ich weiß, wenn ich alles sage, was ich weiß, dann gibt er mir sein Generalswort, dass ich den Krieg überleben werde. Ich blieb stumm, er blieb auch stumm, wartete einen Augenblick und verließ dann den Saal. Gegenüber mir sitzt dieser Gestapo-Mensch, hat schon seine Stahlrute auf den Tisch, sagt zu mir, jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben. Aber da war ich so in dieser Situation, das war die Situation, das war Anfang 1943, die 6. Armee in Stalingrad untergegangen ist. Das hat mir so viel Kraft und so viel Mut gegeben, diese Niederlage, dass ich zu ihm den Blödsinn sagte, das war wenn ich mir überlege, wie kann das so blöd sein und den Mann auf diese Weise provozieren, dass ich ihm gesagt habe, Sie erleben jetzt das blaue Wunder, das blaue Wunder von Stalingrad. Da habe ich einen Rage gehabt. Naja, dann habe ich angefangen, das zu erleben, was er meint, das blaue Wunder. Und die Hauptmethode, die sie gemacht hat, als ich gerade noch am Leben blieb, war dann darin, dass sie mich dann in eine Zelle eingesperrt hatten, Einzelzelle, festgefesselt am Eisenbett, Hände und Füße. So saß ich stramm da, Tag und Nacht so, ohne jede Unterlage, dass die Ärmel ausschwellten, wenn man so Tag und Nacht da liegt. Sie haben mich nochmal los, Hände und Füße blieben immer gefesselt, so, zur Notdurft. Oder wenn sie mal was zum Essen brachten, und dann blieb ich immer so. Und dann zu einer Vernehmung geholt, musste mich splitternackt ausziehen, mich auf den Boden legen. Und dann wurde ich durchgepeitscht, ne, dass die Haut auseinanderplatzte und dann immer wieder zurückgebracht. Das ging wochenlang so. Ganz wochenlang so. Ne. Ja, und aber immer so, offenbar gibt es eine höchste Anweisung, der muss am Leben bleiben, den müssen wir zum Sprechen bringen. Und dann haben sie mich von Dijon, als sie mit mir nicht weiterkamen, nach Paris transportiert. Saß ich in Paris wieder in der Einzelzelle, im Militärgefängnis, und wartete auf die Vernehmung. aber diesmal nicht mehr gefesselt. So, ganz normal. Hätte Selbstmord begehen können. Denn ich dachte, das war auch eine Vorsichtsmaßnahme, damit man kein Selbstmord begeht. Jetzt hätte ich Selbstmord begehen können, denn was soll ich sonst machen? Entweder wäre es weich und so weiter. Ja, da habe ich mir gedacht, wenn sie sich zur Vernehmung holen, das kann ich ja ausspielen, dass ich für sie so wichtig bin. Dass ich für sie der große Chef bin. Das kann ich ja ausspielen. Da hätte ich die Chance, sie in eine Falle zu bringen. Und die Falle war ganz einfach. Ich habe auch das Bild hier von meiner Falle hier, das Foto. Sie vor einem bestimmten Haus zu bringen. Und dieses Haus hatte, das konnten nur die wissen, die in dieser unmittelbaren Umgebung lebten, einen durch den Flur, einen Durchgang zu einer Parallelstraße. Wenn ich also eine Minute nur mal ungefesselt vor der Haustür stehen kann, mich stehen lassen, brauche ich nur rennen, Tür hinter mir zuzuschlagen, die man nicht mehr von außen öffnen kann. Das war das System in Paris. Der Concierge, das ist immer der Hausmeister, nennt man Concierge, der hatte morgens immer die Tür geöffnet und hat etwas da rumgelegt, damit sie offen bleibt. Sonst wäre er gebunden, von morgens bis abends da zu sitzen, wenn dreimal dauernd hin und her ist. Und abends hat er das zugemacht. Ne? Aber ist einmal die Tür zu, dann keine Klinge da, also nicht, wo man öffnen kann, da muss man schellen. Und bis der da reagiert, das war das ganze Problem, bis der reagiert, habe ich einen Vorsprung, der gar nicht erwartet, dass tagsüber die Tür zu ist, ne? Habe ich einen Vorsprung, bin dann weg. Das war das ganze Problem, der ganze Plan. Und Problem war nur, wie ich sie dorthin bringe, dass sie mich dorthin stellen lassen. Ich werde endlich zur Vernehmung geholt und spielte den Zusammengebrochenen. Jetzt bin ich bereit zu reden. Was Sie wissen wollen, wer ist meine Kontaktperson? Mehr wollen Sie gar nicht. Wer ist mein Kontakt hier in Paris? Sagte ich, das ist eine Frau. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. Und wenn ich mit ihr einen Treff brauche, habe ich sie immer abgefangen, und wenn sie morgens um 9 Uhr, wegtags morgens um 9 Uhr, zur Arbeit geht, vor der Haustür, wo sie ihre Arbeitsstelle ist, habe ich sie abgefangen. Ist auch oftmals war das auch so der Fall gewesen. Ne? Und da waren sie aber sehr misstrauisch. Das waren so zwei SS-Offizieren. Und da merkte, wie der eine zum anderen flüstert, er will ja doch nur auf die Straße gebracht werden. Und da misstrauten der ganze Geschichte. Ne? Das habe ich eingekalkuliert. Und als ich aber dann sagte, ich mache es nicht, wenn ich von Ihnen nicht die Garantie bekomme, dass der Frau nichts passiert. Die Frau müssen Sie in Ruhe lassen. Mit ihr spreche ich nur, sie gibt mir den Kontakt weiter, aber der Frau darf nichts passieren. Wenn ich die Garantie von Ihnen nicht bekomme, mache ich es nicht. Auf die Weise haben sie dann eine Geschichte mit mir Vertrauen bekommen. Naja, dann haben sie, das habe ich noch im Ohr, ein deutscher Offizier, ein Ehrenwort, haben sie mal ein Ehrenwort gegeben, ein Ehrenwort gibt, ein deutscher Offizier, der hält auch seine Ehrenwort. Ne? Und so haben sie also mir die Ehrenwörter gegeben und dann wusste ich, sie gehen auf den Leim. Nächsten Tag runtergeholt, Wagen gesetzt, 4 Personen drin, die beiden, aber jetzt in Zivil natürlich, unterwegs, ziehen sie einen Revolver, um mich einzuschüchtern, alle Scharfschützen. Die einzige verdächtige, eine einzige verdächtige Bewegung, die ich an der Tür mache, wird dann sofort erschossen, ich kriege sie nur in den Bein. Die Haut wird dann aber danach streifenweise abgezogen, um mich so einzuschüchtern. Ihr oder Sie, Sie waren da sicher schon mal in Paris. Mal Hände hoch. Ja, ach ja, all in Paris. Und wer in Paris kennt Place der Republik zufällig? Niemand? Der bekannte Place. Da beginnen die großen Boulevards Richtung Opera, ne? Am Place der Republik. Wir kommen Place der Republik an. Ich sage Ihnen, lassen Sie mich aussteigen. Ich laufe, das ist der Boulevard Saint-Martin. den Boulevard ein Stückchen entlang und bleibe vor der Tür stehen. Sie sind natürlich mit mir mit und stehe vor der Tür. Sie ist hier, steht so weit auf. Und sie so in dieser Distanz, so ungefähr, ne, und zeigen mir, dass sie entsichert ihre Revolver in den Trenchcoat-Mantel haben. Man darf aufmerksam machen, habe ich einen Blick. Ich stehe so vor der Tür. War so kurz vor neun, so eine Reklameuhr war da, keine Uhr, konnte ich die Uhrzeit ablesen. Als ich so dastehe, da kommt mir ein Glück entgegen, das ich überhaupt nicht eingekalkuliert hatte. Der Concierge, das ist so ein altes Männlein, das ist meistens ein Rentner, ne? Schließt die, der in dem Augenblick, wo ich so dastehe, seine Loge ab, geht aus derselben Tür raus, da wo ich stehe, macht ihn etwas weiter auf und hat ein Kuvert in der Hand, offenbar zur Post oder im Briefkasten zu gehen. Sodass überhaupt niemand mehr da ist. Nur ich wusste, mit Blicken konnte ich nicht feststellen, wo ist das, was verhindert, dass die Tür zugeht. Das muss ich ja wegmachen. Ne? Das konnte ich mit Blicken nicht feststellen. Da sagte ich mir, da bleibt nichts anderes übrig. Beim Sprung durch die Haustür wirst du irgendetwas erfassen. Und so schnell schießen die Preußen ja auch nicht. Die rechnen ja nicht, wenn ich laufe, dass ich ins Haus laufe. Ne? Und das war ein Sprung durch die Tür. Lass mir meine Hand die Türkante entlang fahren, erfasse einen Eisenriegel, den haue ich zurück, haue die Tür zu, renne durch den Flur, war in der Nebenstraße, weg war ich. Das war am 23. April morgens um 9 Uhr 1943. Das war meine eigentliche Geburt, wo ich etwas dazu konnte, dass ich da war, ich wiedergeboren. Das war, ja. Das kommt mir heute noch wie ein Märchen, wie ein Traum vor. Hier muss ich noch etwas sagen, was auch wichtig ist, was Widerstand anbelangt. Ich hatte kein Geld bei mir. Gar nichts, keine Papiere, gar nichts, kein Geld, keine Uhr, gar nichts. Ich konnte jetzt noch nicht stundenlang in Paris rumlaufen. Ich musste damit rechnen, was jetzt alles da eingeleitet wird. Ich war für sie noch ein wichtiger Mann, um mich wieder habhaft zu werden. Also, was mache ich jetzt? Ich konnte keine Metro nehmen, nichts, gar nichts. Da konnte ich etwas machen, wenn mir eine solche Flucht in Deutschland gelungen wäre, einfach unvorstellbar. Ich konnte in ein Haus reingehen, da auch ein französisches Rentner-Ehepaar, Hausmeister-Ehepaar, denen konnte ich sagen, ich war beim Deutschen verhaftet, bin ihnen gerade entsprungen, bitte behalten Sie mich 2 Stunden, leihen Sie mir 2 Frauen. Eine Frau eine Metro-Ticket zu kaufen, eine Frau eine Zeitung. Ne? Sie hatten ein bisschen Angst gehabt, aber haben mich behalten. In Deutschland hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es möglich gewesen wäre. Wo hätte ich hingehen können? Nicht? Ja. Und so konnte ich dann ganz vorsichtig in den Metro und dann eine ganz andere Ecke, wo ich wusste, da kann ich übernachten. Unterbringen und habe auch einen schnellen Kontakt wieder mit meiner Frau gefunden. Das war mein, ja, das wäre sehr langatmig, ja, aber es ist, naja.
Ja, ich denke, weil das ist die Atmosphäre, auch die Gefahr, in der man sich dort befunden hat, schon sehr gut deutlich gemacht hat für alle.